Vielen Dank, Joel, für deine Einleitung. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich finde es immer wieder spannend, eine Predigt vorzubereiten, heute Morgen hier zu sein. Und manchmal ist es ja so, dass sich so verschiedene Dinge einfach zusammenfügen, dass man mal innehält und dann auf einmal feststellt, dass das, was irgendwo in der Vergangenheit liegt, zu dem passt, was gerade dran ist. Kennt ihr wahrscheinlich so Momente schon mal erlebt? Und mir ging es jetzt tatsächlich so in der letzten Woche in der Vorbereitung meiner Predigt für heute. Erinnert ihr euch noch an meine letzte Predigt, die ich hier gehalten habe? Ich will jetzt keine Handzeichen sehen, das wäre wahrscheinlich traurig, aber ich weiß ja, wie es ist. Man hat nachher schon vergessen, was heute dran war, aber ich möchte euch versuchen, nochmal einen Punkt nahezubringen von meiner letzten Predigt, die ich im Februar gehalten habe. Ich weiß, der ein oder andere weiß noch, worum es ging, was ich gesagt habe, aber ich möchte versuchen, denen, die da waren, auf die Sprünge zu helfen. Ihr erinnert euch vielleicht ein bisschen besser, wenn ich euch davon erzähle, dass ich von verschlossenen Türen gesprochen habe und zwischendurch auch vor einer verschlossenen Tür stand. Und das war in dem Zusammenhang, wo Paulus und seine Begleiter auf der zweiten Missionsreise unterwegs waren. Paulus hatte vor, in seinem weiteren Vorgehen von der Türkei, wo er war, Richtung Zentralasien weiterzugehen und dort das Evangelium zu verkünden. Also ein gutes, ehrenwertes Ziel, würden wir aus christlicher Sicht sagen. Und dann musste er feststellen, und das hatte ich versucht deutlich zu machen, dass ich stelle jetzt mal den Fuß an die Tür, weil die Tür ist auf, aber dass er an einer Tür war, wo er das Ziel vielleicht sehen konnte, aber die Tür zu war und nicht aufging. Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern. Und genau dieser Punkt, dieser Predigt von vor ein paar Monaten im Februar, ist der Ausgangspunkt für das, was heute, jetzt hier, ich euch erzähle, was wir in den nächsten Wochen über den Philipperbrief mitbekommen. Denn das war der Startpunkt für das, was in Philippi passiert ist. Paulus wollte nach Zentralasien, der Geist Gottes, so können wir es lesen, hat es nicht zugelassen und verhindert, dass Paulus diesen Weg nach Asien einschlägt. In dieser Nacht irgendwann hat er einen Traum, auch jetzt erinnert ihr euch vielleicht, wo ein Mazedonier stand und sagte, Paulus, komm mal hier zu uns herüber, komm mal zu uns. Und für Paulus war in dem Moment klar, meine Reise geht nach Mazedonien. In dem Moment hat er sich aufgemacht, an die Küste nach, das war ja die Türkei, hat eine Schiffspassage gebucht nach Griechenland und ist dann in Neapolis, so hieß die Stadt damals, angekommen. Von dort ging es weiter nach Mazedonien und wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 12, und sie gingen von dort weiter zu Fuß nach Philippi, das eine Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Paulus war quasi der erste christliche Missionar und hat in Philippi die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden gegründet. Paulus hatte Zeit seines Lebens, seit diesem Moment, wo diese Gemeinde gegründet worden ist, eine besondere Beziehung zu der Gemeinde. Die Gemeinde in Philippi und Paulus waren eine Einheit. Sie waren zusammen, sie haben sich verstanden, sie waren gemeinschaftlich unterwegs, hatten ein herzliches, eine gute Verbindung, es war eine besondere Beziehung von Paulus zu der Gemeinde und umgedreht. Philippi war eine, ich möchte es mal so sagen, eine Veteranenstadt. Was meine ich damit? Wenn ich nicht falsch informiert bin, ihr dürft mich gerne hinterher korrigieren, bitte nicht jetzt gleich, sondern erst hinterher, war es in Rom so, dass keine Militärangehörigen in Rom wohnen durften. Vielleicht sind es auch nur filmische Dokumente, wo ich das her habe, und es stimmt gar nicht wirklich. Aber es passt für mich in das Bild rein, dass in Philippi relativ viele ehemalige Soldaten oder Hauptmänner oder Offiziere der römischen Armee in Philippi angesiedelt waren. Sie konnten dort ihren Lebensabend verbringen, durften das nicht in Rom tun. Aber das drückt ein bisschen was aus, warum nach Philippi? Denn Philippi war ein klein Rom. Das, was in Rom bei den Leuten, die in Rom lebten, zur Lebensweise, zu dem gehörte, was Rom ausmacht, was dieses Lebensfeeling der Römer ausmachte, das gab es ein bisschen abgespeckt in Philippi. Und Philippi war klein Rom. Dort war man gewohnt, genau so zu leben, wie es in Rom der Fall war. In Rom damals, ihr wisst es vermutlich, war der Kaiser derjenige, der an der Macht war. Und der Kaiser, das war derjenige, der sich als Gott anbeten ließ. Er war quasi das Oberhaupt, nicht nur des Staates, sondern auch der Religion. Der Kaiser wurde angebetet. Er war das Oberhaupt in jeder denkbaren Beziehung, in jeder denkbaren Weise. Und durch des Kaisers Gnaden war es möglich, weil er der Kaiser war, und er die Kriege und die ganzen Bürgeraufstände, was auch immer alles niedergeschlagen hat, war es möglich, dass die Menschen damals in Frieden lebten, dass das Leben geordnet war, dass es einfach ja, schön war, sage ich mal, für die, die im Römischen Reich was zu sagen hatten, die nicht dienen oder in Sklavendiensten irgendwie ihr Leben verbringen mussten, dass das Leben so in Ordnung erfolgen konnte. Also Paulus ist jetzt ein paar Jahre später unterwegs in der Weltgeschichte. Er sitzt im Gefängnis, wie wir es gleich noch feststellen werden, und er schreibt einen Brief an seine liebe Gemeinde in Philippi. Und er fängt an und er stellt Kontrapunkte auf. Also das normale bürgerliche Leben hatte gewisse Gepflogenheiten. Der Kaiser war das Oberhaupt, er wurde sogar angebetet. Es gab sogar einen Kaiserkult, da musste quasi jeder mitmachen. Und Paulus schreibt in seinem Brief Punkte auf, wo er Inhalte des natürlichen Lebens aller Menschen nimmt und sie einfach neu deutet. Und so macht er im Prinzip deutlich, dass nicht die Liebe zur Macht zählt, sondern die Macht der Liebe. Es zählt nicht die Liebe zur Macht, sondern die Macht der Liebe. Ich möchte uns den Predigttext aus Philipper 1, die ersten 11 Verse lesen. Paulus und Philipper, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Man könnte sagen, grüßt euch. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, nicht vom Kaiser, sondern von Gott, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, schreibt Paulus, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich, sagt Paulus, bin überzeugt, dass der, der ein so gutes Werk in euch angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag, dass er das bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder mich frei für das Evangelium einsetzen und eintreten kann und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben habt, und damit habt auch ihr Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich danach sehne, euch alle wiederzusehen. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und Ehre Gottes. Wenn wir uns jetzt in den nächsten Wochen mit dem Brief von Paulus an die Philipper beschäftigen, dann bist du eingeladen zu entdecken, wie die Liebe, von der Paulus hier spricht, Situationen und Verhalten beeinflussen kann. In erster Linie geht es um die Liebe Gottes, die in die Praxis des alltäglichen Lebens umgesetzt Menschen und Situationen verändert. Gottes Liebe verändert Menschen, verändert Situationen. Wir sehen das an Paulus, der eigentlich jede Menge Gründe gehabt hätte, zu meckern, zu klagen über seine Situation. Er ist im Gefängnis, er kann nicht tun, was er will. Ich weiß nicht, wie das Drei-Gänge-Menü damals im Gefängnis aussah, ob er alles hatte, was er brauchte. Das war wahrscheinlich nicht so. Aber wenn wir uns diesen Brief anschauen, finden wir keinen einzigen Punkt, wo Paulus sich beklagt über seine Umstände. Und wenn du Teil hast an dieser Lebensweise, zu der Jesus Christus alle Menschen und auch dich einlädt, dann hast du mehr Freude in deinem Leben. Das ist eine krasse Aussage, aber ich glaube, dass sie wahr ist. Ich glaube, dass diese Aussage stimmt. Und wenn du noch nicht diese Lebensweise von Jesus hast, diese Lebensweise teilst, Jesus der Herr ist bei dir, du dich noch nicht an dem orientierst, was Jesus vorgelebt hat, dann möchte ich dich einfach einladen, lass dich doch mal darauf ein. Probier es doch mal aus, ob Jesus auch heute noch mit dir persönlich unterwegs sein kann und unterwegs sein wird. Vorab noch einen Tipp, den erlaube ich mir einfach für die nächsten Predigten. Der Philipperbrief ist ein Brief, soweit so klar. Heute hätten wir wahrscheinlich eine E-Mail empfangen oder vielleicht sogar schon eine Sprachnachricht. Und wenn ihr eine Nachricht empfangt, einen Brief oder was auch immer, dann lest ihr den wahrscheinlich auch immer heute ein Stück, morgen ein Stück, übermorgen ein. Nee, gut, habe ich mir auch gedacht. Aber so machen wir es ja meistens mit Predigttexten oder mit dem Brief. Wir lesen immer ein Stück für Stück um Stück. Lest ihn doch einfach bis zum nächsten Sonntag einfach mal am Stück. Wenn ihr ein Schnellleser seid, ist das ruckzuck passiert. Wenn ihr so lest wie ich, braucht ihr 15 bis 20 Minuten. Manchmal zweimal lesen, weil man versteht den einen oder anderen Satz nicht. Aber ihr dürft ihn gerne einfach mal am Stück durchlesen. Sind 4 Kapitel. Das geht relativ schnell. Benutzt am besten eine Übersetzung, die euch zusagt, die ihr gut versteht. Und dann ist das eine gute Vorbereitung für die nächsten Predigten über den Philipperbrief. Also, Paulus war gefangen. Er saß im Gefängnis und es gab für ihn keine Garantie, dass er aus dem Gefängnis wieder lebendig herauskommen würde. Das Gefängnis dürft ihr euch nicht so vorstellen wie heute. Heute ist ein Gefängnis ein Ort, wo Leute weggeschlossen werden, die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen haben. Damals war das Gefängnis eher ein Ort, an dem Leute geparkt wurden, während die Obrigkeit überlegte, was machen wir mit dieser Person? Und Personen, die, man könnte es Paulus durchaus so auslegen, gegen den Kaiser wettern und sagen, nee, nicht der Kaiser ist für unsere Sicherheit und unsere Ordnung, was auch immer verantwortlich, sondern das ist Jesus Christus. Das war quasi ein Staatsfeind. Und was mit Staatsfeinden passierte, war eigentlich klar. Die kamen vielleicht aus dem Gefängnis raus, aber nur, um hinterher zu sterben. Also eigentlich hat Paulus vermutlich diesen Brief geschrieben, einfach um nochmal mit seiner Lieblingsgemeinde, mit seinen Freunden seine Gedanken zu teilen. Zu teilen, was ihm wichtig ist, worüber er nachdachte, was er sagte, das muss ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Wir lesen aber auch, dass Paulus sich eigentlich sicher war, dass er noch nicht bald sterben würde. Er war voller Hoffnung, dass sein Ende des Lebens auf dieser Erde nicht so schnell kommen würde. Ich habe mich gefragt, worüber hat er nachgedacht? Was sind Punkte, die ihm wichtig waren? Und ich habe 2 Punkte rausgearbeitet. Und der erste Punkt, weswegen Paulus den Brief meiner Meinung nach schreibt und sagt, ey Leute, das ist mir wichtig, das muss ich euch noch sagen. Hört mir gut zu. Ja, das war, dass wenn er sterben sollte, dann würde er bei Jesus sein. Es wäre also überhaupt gar nicht schlimm. Es könnte ihm nichts Besseres passieren, als zu sterben, denn er würde bei seinem Herrn, bei Jesus Christus sein. Sterben war nicht sein Endziel. Es geht weiter. Er hatte die Auferstehung der Toten vor Augen. Und das Zweite, was meiner Meinung nach hier rauskommt, in dem Bibeltext, was ich euch heute vorstellen möchte, ist, dass er sagt, hey, und wenn ich am Leben bleibe, dann ist es auch gut. Und das liegt dann, oder der Grund, weswegen ich am Leben bleiben will, ist einfach, dass ich deswegen, wenn ich lebe, noch Menschen helfen kann, in der Freude zu wachsen. Die Freude ist ein riesengroßes Thema im Philipperbrief. Wir werden das noch sehen. Der Glaube an Jesus und Freude gehören zusammen. Ist das dir bewusst? Freude und Glaube an Jesus gehören zusammen. Jesus selbst sagt es, wir können es lesen im Johannes-Evangelium im Kapitel 15, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass alles, was er ihnen sagt, dazu diene, dass seine Freude, die Freude von Jesus in den Jüngern sei und dass dann ihre Freude vollkommen sei. Jesus will, dass unsere Freude vollkommen sei. Es geht um Freude. Jesus und Freude gehören zusammen. Und ich hoffe nicht, dass irgendjemand jetzt von euch hier sitzt und diese Erfahrung in seiner Kindheit oder Jugendzeit gemacht hat oder vielleicht aktuell macht, dass das mit dem Glauben, mit der Gemeinde, mit an Jesus Glauben irgendwie etwas damit zu tun hat, so mit Spaßbremse, Spielverderber oder was auch immer und ihr da einen gegenteiligen Eindruck bekommen habt. Dieses Bild ist einfach falsch, das entspricht nicht der Wahrheit. Die Freude im Leben ist stark und echt, sogar so sehr, dass sie das Denken von Paulus im Gefängnis verändert hat. Paulus hat nicht geklagt, er war dankbar und froh für alles, was ihm erfahren ist. Und diese Freude im Glauben die prägte das Leben, das Denken, die Situation, in denen Paulus steckte. Und wie alles, was von Jesus kommt, hat auch diese Freude ihren Ursprung in der Liebe. Und das ist das, was Paulus sich dann für die Gemeinde wünscht. Er möchte, dass die Freude jedes Einzelnen in der Gemeinde, das betrifft auch euch, wächst. Jesus möchte, dass die Freude wächst. Denn die Freude will nicht etwas von dem Menschen. Die Liebe will nicht etwas von dem Menschen, sondern sie will etwas für den Menschen. Liebe will etwas für den Menschen. Und das kann man einfach aus dem ganzen Brief herauslesen und einfach merken, dass es eine besondere Beziehung von Paulus und der Gemeinde gab. Ich habe zwischendurch überlegt, wie denn diese besondere Beziehung von Paulus und der Gemeinde ausgesehen hat. Ich meine, wir sehen das ja selbst bei uns. Wir haben auch verschiedene Missionare und würde behaupten, wir haben auch gute Beziehungen zu unseren Missionaren. Aber ist es denn so, dass jeder von uns zu jedem Missionar eine innige, tiefe Beziehung hat, wo wir unsere Anliegen, unsere Sorgen, Probleme austauschen, wo wir über alles Mögliche reden und beste Freunde sind? Das ist doch gar nicht möglich, oder? Also muss doch eine liebevolle Beziehung, eine Beziehung, die Tiefgang hat, ist doch nicht abhängig davon, dass man beste Freunde ist, oder? Paulus schreibt in Vers 7 das, was ihre Beziehung unter anderem ausmacht. Und er schreibt, denn ob ich nun inhaftiert bin und im Gefängnis sitze oder mich frei für das Evangelium einsetzen kann und seine Wahrheit bekräftige. Und jetzt hört zu, er schreibt, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Paulus sagt der Gemeinde, ihr beteiligt euch, liebe Gemeinde, an dem, was Gott mir für einen Auftrag gegeben hat. Und ihr habt Anteil an dem, schreibt Paulus, was mir widerfährt. Die Gnade, die ich von Gott bekomme, da habt ihr Anteil dran. Merkt ihr was? Das ist mir neu aufgefallen. Ich finde das eigentlich eine total krasse Sache. Das, was unsere Missionare erleben, woran wir Anteil haben, ob jetzt unsere Missionare in Euskirchen, in Tansania, in München oder in Thüringen oder wo auch immer sind, oder ob ihr noch Missionare habt, die ihr vielleicht außerhalb unserer Gemeinde unterstützt, das, was sie an Segen, an Lob, an Ewigkeitsfrucht, wie auch immer, erreichen. Ihr Lieben, wenn ihr die Missionare unterstützt, dann habt ihr einen Anteil daran. Ihr profitiert davon, von dem, was sie machen, von dem, was sie erleben. Paulus und die Gemeinde hatten diese eine besondere Beziehung. Wir können vielleicht als ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte, die Gemeinde in Korinth nehmen. So als ein Gegensatz dazu. Paulus hatte viele Herausforderungen mit seinen Geschwistern in Korinth. Es ging dort um theologische Auseinandersetzungen, Herausforderungen. Das Hauptziel war manchmal umstritten. Es war nicht klar, dass es immer um Jesus geht oder wie das umzusetzen ist. Soziale Vorstellungen und Gepflogenheiten in der Gemeinde waren einfach völlig unterschiedlich und sie haben Paulus auf die Probe gestellt. Und dieses Miteinander zu der Gemeinde Korinth auf der einen Seite und zu den Philippern war eigentlich völlig unterschiedlich. Nochmal zurück zu unseren Missionaren. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass wir durch die Beziehung, die wir mit unseren Missionaren haben, dass wir dadurch im Glauben, in unserer Beziehung zu Jesus wachsen können. Wir sogar wachsen. Ich möchte euch einfach als ein Beispiel erzählen. Wir haben ja jetzt seit 2 Jahren regelmäßig Missionswochenenden, wo wir versuchen, alle Missionare in die Gemeinde einzuladen und mit ihnen einfach mal zu sitzen, zusammenzusitzen, Kaffee trinken. Das haben wir mit dem Leitungskreis der Gemeinde, mit den Missionaren gemacht. Ihr hattet immer die Möglichkeit, die abends zu Hauskreisen, wie auch immer, einzuladen. Und ich fand es beeindruckend, welche Berichte, Gebetsanliegen, welche Dankesanliegen von den Missionaren kamen. Ob das jetzt irgendwelche Situationen waren, wo sie herausgefordert waren oder ob sie gesagt haben, hier ist so viel passiert, das ist einfach unglaublich. Aber das sind Erfahrungen, die ich und ich glaube die anderen, die dabei waren, gemacht haben, die wir gehört haben, die einfach beeindruckend sind. Und ich möchte euch einfach nochmal sagen oder euch einladen, wir haben verschiedene Medien, wo wir Gebetsanliegen unserer Missionare sammeln, auch außerhalb vom Gottesdienst, wo es einfach verteilt wird. Und es ist beeindruckend, wie beispielsweise bei David und Monika in Euskirchen Gebetsanliegen kommen, wo sie sagen, hier bitte betet für diese Situation oder für diese Person. Und manchmal, kurze Zeit später, bekommt man mit, wie einfach Jesus in Situationen hineingesprochen hat, wie Jesus Situationen verändert hat. Wir als ihre Heimatgemeinde, du als ein Teil derer, die unsere Missionare unterstützen, hast einen Anteil daran, an dem, was unsere Missionare erleben, welchen Segen sie für die Ewigkeit bewirken, was Gott ihnen Gutes zukommen lässt. Da haben wir, da hast du Anteil dran. Ist dir das bewusst? Ich finde das eine ganz starke Sache, die wir hier aus diesem Text rausnehmen können. Wie sieht das also aus mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Missionaren, die wir ausgesendet haben, oder mit unseren Mitarbeitern, die wir hier vor Ort haben? Demnächst haben wir noch einen mehr, dann haben wir zwei vollzeitliche. Wir haben jede Menge Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich einbringen, die nichts quasi dafür an finanziellen Aufwendungen bekommen. Aber ohne die alle würde es, wie Joel schon gesagt hat, hier gar nicht laufen. Wie gehen wir mit unseren Leuten um? Versuchen wir ihnen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das sie und ihre Arbeit fördert? Paulus hatte natürlich auch seine Herausforderungen. Wie schon gesagt, steht für ihn am Ende die Rettung fest. Dessen ist er sich einfach sicher und bewusst. Und er nennt im Textverlauf zwei Faktoren, die für ihn wichtig sind, wo er sagt, das sind die Gründe, weswegen am Ende meines Lebens, ob es jetzt zeitnah ist oder irgendwann später, die Rettung stehen wird. Und ich finde, das Erste, was er sagt, ist wiederum beeindruckend und ich habe mich so noch gar nicht so für mich mitgeschnitten gehabt. Er sagt, am Ende meines Lebens entsteht meine Rettung, ich werde bei Jesus sein. Und er nennt den ersten Grund und er sagt, warum? Er sagt, weil ihr, ich zeige jetzt auf euch, Paulus meinte die Philippa, ist aber im Prinzip das Gleiche. Er sagte, weil ihr für mich betet. Merkt ihr was, wie wichtig die Verbindung ist zu unseren Missionaren, Mitarbeitern, dass wir im Gebet hinter ihnen stehen? Paulus sagt, am Ende meines Lebens steht die Rettung, weil ihr für mich betet. Und der zweite Grund, der war ja irgendwo, ich sag mal fast klar, weil Jesus natürlich durch seinen Heiligen Geist ihn erretten wird. Aber es ist eine zweifache Sache. Er sagt, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus durch seinen Geist mich retten wird. Wenn wir also in einem liebevollen Füreinander gemeinsam leben, dann werden wir auch gemeinsam miteinander für Jesus unterwegs sein und für seine Herzensanliegen eintreten. Paulus und die Gemeinde haben eine gute Verbindung. Sie mögen sich, sie lieben sich, sie sind füreinander da. Er sitzt gerade im Gefängnis, sie beten für ihn, er schreibt an sie, sie unterstützen ihn finanziell mit Personen, die dann da sind. Wie sieht das bei uns aus mit unseren Mitarbeitern? Erschweren wir ihnen gegebenenfalls die Arbeit oder schaffen wir ein günstiges Umfeld, unterstützen wir sie, dass sie gut ihre Arbeit erledigen können? Ob es jetzt unsere vollzeitlichen Mitarbeiter sind oder die, die sich ehrenamtlich einbringen. Wir sollen im Einklang mit dem Evangelium leben, mit der guten Nachricht von Jesus. Das ist nichts Neues, das ist soweit klar. Wenn wir das tun, werden wir zusammenstehen und können dann in dem Moment in liebevollen Beziehungen miteinander leben und miteinander liebevoll umgehen. Auch dann, wenn vielleicht etwas in meiner Gemeinde nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wenn vielleicht ein paar Dinge irgendwo am Laufen sind, wo ich sage so, boah, das kann man doch gar nicht so machen. Das geht doch nicht. Ja, aber wisst ihr, ich frage mich oft, und das erlebe ich manchmal im Gespräch mit euch, mit meinen Gemeindegliedern, mit meinen Freunden, über manche Themen. Ich bekomme auf einmal eine andere Sichtweise von Dingen und ich frage mich oft, gibt es eigentlich immer nur einen Weg, um ein x-beliebiges Ziel zu erreichen? Oder gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das eine oder andere erreicht? Und ich glaube, es gibt oft mehrere Möglichkeiten. Ich rede jetzt nicht davon, dass es nur einen einzigen Weg zu Gott, zum Vater gibt und der über Jesus Christus führt. Das ist keine Frage, das ist eine absolute Aussage. Ein Weg zu Gott, nicht verschiedene. Aber wie wir die Ziele in der Gemeinde erreichen, kann man doch unterschiedlich machen. Ich möchte als Beispiel einfach nur anführen, zum Beispiel das Abendmahl. Von der Bibel her können wir das täglich feiern oder wöchentlich. Es gibt auch das, dass es monatlich gefeiert wird. Mit Wein oder mit Traubensaft. Das steht doch in der Bibel gar nicht drin, wie wir es machen sollen. Also wir haben doch in gewissen Weisen, haben wir als Gemeinde einen Gestaltungsspielraum, wie wir das umsetzen. Und so geht es doch dir in deinem Leben auch, oder? Es gibt verschiedene Fragen, wo es nicht, dass so ist es richtig und alles andere ist falsch gibt, sondern es gibt doch immer verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas machen kann. Wenn wir bei den offenen Fragen unseres Gemeindelebens zusammen unterwegs sind, und beziehungsweise vielmehr, wie wir gemeinsam unterwegs sind oder unterwegs sein sollen. Das werden wir in den nächsten Wochen noch ausführlich im Philipperbrief sehen können. Und wir werden an den nächsten Sonntagen einiges aus dem Philipperbrief noch hören. Und ich möchte euch einfach schon mal herzlich dazu einladen, da einfach mit dabei zu sein. Wie am Anfang schon gesagt, ist der Brief von Paulus eine zusammenhängende textliche Einheit. Und ich möchte es einfach ein bisschen vorgreifen. Weiter hinten im Brief, im Kapitel 2, zieht Paulus eine Schlussfolgerung. Und er fragt seine Zuhörer und auch uns heute, er fragt quasi auch dich oder ich frage dich, was folgt eigentlich nun daraus? Was folgt daraus? Was machst du mit dem, was du hier hörst? Mit dem, was du vielleicht heute, jetzt hier von mir gehört hast? Oder von dem, was letzte Woche war oder letzten Monat, letztes Jahr, die letzten Jahre? Wie lange hörst du schon hin? Und was folgt daraus? In Bezug auf heute vielleicht die Frage, ist dein Umgang mit deinen Gemeindegliedern, mit deinen Menschen, die vor und hinter dir sitzen, so wie Paulus sich das hier vorstellt? Hast du einen liebevollen Umgang mit der Person, die links oder rechts neben dir sitzt, die vielleicht vor dir sitzt oder auch drei Reihen hinter dir? Haben wir ein herzliches Füreinander und ein Miteinander für Jesus? Ja, haben wir. Ist noch Luft nach oben? Ja, ist noch Luft nach oben. Aber ich möchte jetzt nicht mit einer vielleicht deprimierenden Frage für dich antworten, sondern ich möchte dir zum Schluss einfach jetzt noch eine gute Nachricht sagen. Meine gute Nachricht in dieser Predigt zum Schluss ist einfach, dass der, wie es im Bibeltext steht, der das gute Werk angefangen hat, der das gute Werk in dir, in uns als Gemeinde angefangen hat, na, der wird es zu Ende bringen. Das hat er gesagt. Jesus sagt, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, in uns zu Ende bringen wird. Und das dürfen wir, wenn es uns schwerfällt, von Jesus auch einfordern und ihm immer wieder sagen und sagen, hier, das ist dein Ding, mach du daraus, was du möchtest. Wir dürfen es einfordern. Die gute Nachricht ist, dass der das gute Werk in uns begonnen hat, es auch zu Ende bringen wird. Ich möchte noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du dieses gute Werk in uns, in mir, in jedem Einzelnen von uns begonnen hast. Und dass du dieses Werk mit allem, was dazugehört, vollenden wirst. Und ich möchte mich hier einfach Paulus anschließen und ich bitte darum, dass unsere Liebe wächst, dass sie größer wird und dass sie überfließt. Bitte segne uns mit einem guten Füreinander und einem noch besseren Miteinander für dich. In Jesu Namen. Amen.